Das ist alles Blödsinn. Es kommt überhaupt kein Spieler mehr, wenn nicht vorher ein oder zwei, drei Spieler gehen. Weil wir haben jetzt drei zusätzliche Spieler, die insgesamt 125 Millionen kosten. 125 Millionen.
Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Bayernwoche. Der FC Bayern ist zurück aus der Sommerpause und deshalb starten natürlich auch wir wieder nach unserer kleinen Pause mit diesem Podcast. Wenn ich von wir spreche, dann kann ich damit natürlich niemand Geringeren meinen als unseren Sport1-Chefreporter Stefan Kumberger. Grüße dich, Kumbi.
Hallo Piane, hallo da draußen.
Ja Kumbi, bevor wir gleich ganz ausführlich über Transferthemen der Bayern, das vergangene Kurztrainingslager am Tegernsee und einen gewissen Uli Hoeneß sprechen wollen, lass mich noch ganz kurz privat werden. Hast du die Zeit nach DEM etwas zum Abschalten nutzen können?
Ja, also es ist ja so, wenn man beruflich frei hat, dann heißt das ja nicht, dass man in der Freizeit dann auch wirklich frei hat. Gibt immer was zu tun. Wir hatten, wie du weißt, zu Hause Hochwasser, Esszimmer und Wohnzimmer war davon betroffen. Die Trockengeräte sind jetzt raus und jetzt ist auch ein neuer Boden drin. Es ist jetzt wieder wohnlich zu Hause, aber sowas beschäftigt einen natürlich.
Wie lange hat dich noch DEM beschäftigt?
Ja, ich muss zugeben, dass so ein bisschen dieses Fieber, also wenn man Spiel erlebt hat, gerade in Dortmund gegen Dänemark und gegen die Spanier in Stuttgart, da ist auch in mir nochmal so das Reporterfeuer hochgekommen. Da hätte ich schon noch Lust gehabt, dass das Turnier weitergeht. Das Interesse war noch da bei mir, aber natürlich nicht so intensiv. Ich habe natürlich vor allem drauf geschaut, was machen denn die Bayern-Profis bei der EM noch weiterhin, Harry Kane vor allem und Matthijs de Ligt. Aber man muss schon zugeben, so ein bisschen hat es einen den Stecker gezogen, dass das so dramatisch gegen die Spanier lief.
Jetzt wollen wir natürlich heute ab jetzt wieder den kompletten Fokus auf die Bayern richten, deswegen lass mich nur noch als Abschlussfrage zur EM, damit wir da auch den Deckel drauf haben, weil wir ja so lange das Ganze auch begleitet haben, irgendwie dich noch fragen, wir haben ja immer darüber diskutiert, ob es jetzt ein gutes oder schlechtes Turnier wird, ob wann man ausscheiden dürfte, dass es trotzdem ein gutes Turnier ist. Jetzt war es am Ende das Viertelfinale, auch wenn es hochdramatisch war und wahrscheinlich am Ende mit das qualitativ beste Spiel bei dieser EM. Würdest du denn sagen, es war aus DFB-Sicht ein gutes Turnier?
Auf dem Blatt Papier war es ein schlechtes Turnier, weil als deutsche Fußballnationalmannschaft musst du ja immer Halbfinale, Finale, Titel im Blick haben. Aber angesichts der Tatsache, wo der deutsche Fußball herkommt, wie die letzten Turniere gelaufen sind, wie der DFB auch dastand in der öffentlichen Wahrnehmung, war das Turnier schon ein Erfolg. Angefangen mit der guten Kampagne für die Trikots, die Außendarstellung von Julian Nagelsmann, der da sehr gut beraten wird. Allgemein auch Rudi Völler, also wie der ganze DFB jetzt sich darstellt, es ist wieder eine Mannschaft, auf die man stolz sein kann. Klar gibt es jetzt dann bald Veränderungen, Toni Kroos hat aufgehört und so weiter, also auch einige Spieler, oder Thomas Müller hat seine Nationalmannschaftskarriere beendet, einige Spieler werden auch 2026 dann nicht dabei sein, auch aus Altersgründen, beziehungsweise muss man sehen, ob sie ihr Niveau halten können, aber so vom Feeling her war es eine gute EM. Aber wenn wir irgendwann mal Fußball-Almanache durchlesen, dicke Bücher oder vor allem online lesen, dann wird halt hängen bleiben, 2024 war es nur das Viertelfinale. Aber vielleicht ist es so der Startpunkt für eine neue Ära.
Vielleicht steht das ja dann im weiteren Kapitel irgendwann nochmal, genau. Aber dafür dann zwei Jahre später. Ja. Der Nagelsmann hat ja schon ein bisschen was ausgerufen. Lass uns einen Strich drunter machen, der Fußball lässt uns ja auch gar keine andere Wahl, denn es gibt gar keine große Pause, denn wir beide sitzen hier ja auch schon wieder und zwar aus gutem Grund. Die Bayern sind zurück aus der Sommerpause und darüber wollen wir jetzt ganz in Ruhe reden in unserer ersten Rubrik.
Das Thema der Woche.
Ich habe es eben schon angedeutet, für drei Tage waren die Bayern im Kurztrainingslager am Tegernsee, was jetzt nichts Neues ist, dass sie dort sind. Das ist eigentlich jetzt ja, schon Tradition geworden.
Ja, es war diesmal schon arg kurz.
Schon sehr, sehr kurz. Ich glaube sogar fast nur zwei Nächte da gewesen. Denn gestern Abend oder gestern Nacht nach dem Testspiel noch abgereist. Gegen Rotach-Egern, gegen FC Rotach-Egern gespielt. Auch das eine gewisse Tradition. 14:1 stand es.
Du weißt schon, dass im Wort Rotach zwei T sind. Es ist nicht Rotach, sondern...
Ja, was sieht denn? Rotach-Egern, selbstverständlich. Genau, sehr gut. Für alle, die daherkommen, entschuldigt bitte, das zweite T kurz verschluckt. Ja. Aber auf jeden Fall standesgemäß mit 14:1 gewonnen, obwohl schon großer Jubel entbrannte, als das Ehrentor sozusagen gefallen ist.
Ja, aber ich fand vor allem Mario Weiß, der Torhüter der Rottacher, also das war ja die ersten 20, 25 Minuten war das ja, es war ja sensationell. Was
Champions League-Niveau eigentlich.
Ja, klar, also die Rotterer sind natürlich auf müde Bayern getroffen, die haben ja am Vormittag auch noch trainiert und war ein bisschen kunterbunt durchgemischt und alle prominenten Spieler waren auch nicht da aufgrund der EM. Aber als Kreisklassist musst du erstmal 25 Minuten die Bude sauber halten.
Ja, definitiv. Da ging schon ein Raunen durch die jeweiligen Zuschauer, die dort vor Ort waren, gesagt, oh, das hätte man sich doch ein bisschen schneller, einfacher vorgestellt.
Ja, aber wie es so ist, dann fällt das erste Tor, dann fällt es 2-0, 3-0, 4-0. Das war ja dann quasi im Minutentakt.
Wie gesagt, ist jetzt ja auch kein Testspiel, woran man jetzt irgendwie irgendwas groß rauslesen kann. Deswegen wollen wir das eigentlich nur hier kurz erwähnen und jetzt gar nicht so lange drüber reden, sondern eher um die ersten Eindrücke allgemein. Denn wir beide waren auch jetzt am Montag und Mittwoch vor Ort, durften uns das Training, dann das Testspiel anschauen. Eine PK mit Vincent Kompany war dabei. Wir waren auch schon beim ersten öffentlichen Training davor mit Vincent Kompany da und deswegen die Frage an dich, wie gefällt dir denn der neue Trainer bis jetzt? Was macht er für einen Eindruck?
Gut, also der erste positive Eindruck, den wir bei seiner Antritts-PK hatten, hat sich eigentlich fortgesetzt. Er ist bei der Pressekonferenz ja souverän aufgetreten, hat alle Fallstricke umtanzt, hat sich locker gegeben. Man merkt, dass er ich sage jetzt nicht Anfänger ist, aber auf dem Niveau schon ein Trainer Neuling ist und er hat insgesamt eine gute Figur gemacht und vor allem auch das, was wir beim Training beobachten konnten, dieses Aktive, dieses Lautstarke, dass er sich auch gegen Rottach-Egern dann mal Josef Stanisic an die Seite holt und mit dem spricht und auch wirklich so ein Spiel coacht, hat mir schon gefallen. Also er ist ein guter Typ, kokettiert auch zu Recht ein bisschen mit dieser Tatsache, dass er kein Native Speaker ist, was das Deutsche betrifft, sondern dann wechselt er ins Englisch und dann sagt er am Ende der PK, Leute, wie war mein Deutsch? Also er versucht da schon einen Draht aufzubauen und dann hat er mit Pressesprecher Dieter Nickles hat er am Sonntag noch eine Bergtour gemacht, ist auf den Wallberg hochgegangen, hat das dann ganz stolz erzählt, hat aber erzählt, dass das Runtergehen für jemanden, der 20 Jahre Profifußball gespielt hat, schwierig ist. Wir denken alle an die Knie. Aber da hat man schon einen gewissen Eindruck von ihm bekommen, dass er ja doch ein freundlicher, seriöser, lockerer Typ ist. Er sucht so ein bisschen den Markenkern des harten Arbeiters,
ja,
weil er ganz genau weiß, er ist, auch wenn es viele so verkaufen wollen, er ist kein Pep 2.0 und er ist kein väterlicher Freund wie Carlo Ancelotti, sondern er, sein Markenziel ist, ich bin der harte Arbeiter.
Und da haben wir auch einen O-Ton vorliegen, denn er wurde ja auch gefragt so ein bisschen, ne, die klassische Frage eigentlich, wenn ein neuer Trainer beim FC Bayern ist, wissen Sie denn, was Mia San Mia so ein bisschen bedeutet, dieses Grundgefühl des FC Bayern auch und da hat er so ein bisschen sich auf Erklärungssuche begeben, wie er auch versucht hat, diesen Begriff zu verstehen, obwohl er nicht Native Speaker ist, wie du eben gesagt hast. Und auf
weder Deutsch noch Bayerisch.
Ganz genau, auf diese Antwort ist er dann selbst gekommen.
Mia San Mia, ja, das ist mir immer erzählt worden wie ein Gefühl. Ich habe überall gesucht, was heißt das? Und wenn du einfach 10 Leute anhört, dann gibt es einfach sehr viele Erklärungen. Aber dieses Gefühl, das verstehe ich schon. Das heißt, wir können gewinnen, wir müssen auch feiern, aber letztendlich müssen wir auch weitermachen, immer weiter, immer den nächsten Schritt holen wollen. Und deswegen, wenn wir so gerade anfangen mit nur über ein Individuum zu sprechen, das ist genau das Gegenteil. Es geht über den Verein, es geht über den nächsten Schritt. Wie können wir besser werden? Und alles in Vergangenheit ist schön und da können wir auf jeden Fall immer stolz auf sein, aber wir sind erfolgreich, weil wir über die Zukunft denken. Wir reden über die ganz einfachsten Sachen, aber hart arbeiten für mich ist schon eine Sache, wo kein Kompromiss gibt. Ich verstehe nicht, wenn das nicht passiert.
Und jetzt hast du es ja eben schon angesprochen mit diesen harten Arbeiten. Und er sagte ja sehr, sehr deutlich, für mich gibt es da gar keinen Kompromiss, also nicht mehr drüber nachzudenken, ne, wie früher, wenn man gesagt hat, okay, ein Lionel Messi zum Beispiel muss nicht gegen den Ball arbeiten. Ne, also für mich ist es relativ klar, die harte Arbeit steht in allererster Linie. Darüber kommt dann alles weiter. Und du hast es eben das Testspiel schon angesprochen. Mir ist besonders im Hinterkopf geblieben, wie er in der zweiten Halbzeit, wo sehr viele junge Spieler dann auch auf dem Platz waren und du führst 13-1. Ja, es ist irgendwie die 80. Minute und der Gegner führt einen Abschluss kurz aus. Und Kompany steht da wild fuchtelnd an der Seitenlinie und na, weiter, weiter, drauf, drauf, drauf. Also so nach dem Motto, das Ding könntest du jetzt hier auch zu Ende laufen lassen. Und ist total aktiv bei dieser Arbeit gegen den Ball. Mit dem Ball hast du ihn an der Seitenlinie kaum gehört, dass er mal irgendwas reingerufen hat, irgendwie tiefe Läufe, ein Verlagern. Aber sobald der Gegner den Ball hatte, war ja, wie ein Rumpelstilzchen gefühlt, in positiver Art und Weise.
Ja, da geht's natürlich auch um das Einimpfen von Automatismen. Also, dass er möchte, wenn der Gegner den Abschluss kurz ausführt, dann gehen wir drauf. Egal, ob es die erste Minute ist, die 50. oder die 80. und egal, ob der Gegner Rottach-Egern, FC Arsenal oder Real Madrid heißt. Also, das finde ich gut.
Ja, wie gesagt, man bekommt so ein bisschen einen gewissen Eindruck von ihm und ich habe das Gefühl, er ist jemand, der unglaublich autoritär ist. Also dafür, dass er halt immer noch so ein junger Mann ist, klar, eine Weltkarriere als Spieler gehabt hat, das ist natürlich fair enough und trotzdem als Trainer noch sehr, sehr unerfahren ist, so, teilweise sogar mit Burnley jetzt letztes Jahr Misserfolg in Anführungszeichen hatte bei so einem kleinen Verein, so einen autoritären Eindruck macht. Wie gesagt, diese Pressekonferenz hast du eben angesprochen, klar, switcht er manchmal auch nochmal zwischen dem Deutschen und Englischen, wenn er vielleicht eine Antwort, ne, sich nicht ganz so sicher fühlt.
Ja, aber er switcht nicht einfach, sondern er sagt, okay,
ganz genau.
Das muss ich jetzt auf Englisch weitermachen.
Ganz genau, er sagt relativ klar dir oder uns dann in dem Fall als Journalisten ins Gesicht, wie er gerade handelt. So, und hat die ganze Zeit, das wollen wir gleich als zweiten O-Ton zum Anhören, ja relativ klar kommuniziert, zum Beispiel diese ganzen Themen drumherum, irgendwelche Spielerabgänge, Neuzugänge, über Form eines Spielers reden wollen, das braucht ihr bei mir gar nicht anfangen. Seid ihr an der falschen Adresse. Wenn ihr so ein bisschen über das Spiel sprechen wollt, gerne, habe ich kein Problem mit, aber mit irgendwelchen Transferthemen bin ich der ganz Falsche.
Ja.
Also das ist schon was Neues, jetzt, wenn wir jetzt die letzten 2, 3, 4 Jahre die Trainerstühle beim FC Bayern uns beobachten, da gab es diese Themen genauso zuhauf und die wurden aber auch zuhauf beantwortet.
Ja, also Thomas Tuchel, ich habe es unter der Woche geschrieben, der ist so ein bisschen an seiner Ehrlichkeit gescheitert. Es gab viele Bayern-Bosse, die sich so manchen Halbsatz, über den sie sich ja geärgert haben oder gewundert haben, wo sie sich dachten, oh, lieber Thomas, halt dich doch da zurück. Aber Thomas Tuchel ist erstens ein anderer Typ. Ich bin immer dagegen, die Leute auf so einer persönlichen Ebene zu vergleichen, weil wir sind alle unterschiedlich. Und wenn du jemand bist, der öffentlich sein Herz ausschütten will, dann bist du halt so ein Typ. Und wenn du jemand bist, der vorsichtig ist, dann bist du halt vorsichtiger. Ist halt immer die Frage, ob das gerade so in den Moment hineinpasst.
Kann man denn aber vielleicht sagen, also ich verstehe das absolut, was du sagst mit diesem persönlichen Vergleich, der hängt auch irgendwo. Aber kann man denn vielleicht schon sagen, was vielleicht dem FC Bayern in seiner aktuellen Situation besser tut? Diese Ehrlichkeit vorne voran, an der er erstmal nichts Negatives auszusetzen. Es ist ja nicht schlimm, ehrlich zu sein. Im Gegenteil, hoffentlich sind wir alle irgendwie ehrlich. Oder ist es vielleicht sogar besser, dass man jemanden hat, der gerade versucht, wirklich keinerlei Themen abseits des Platzes aufzumachen?
Ja, weil er halt auch noch nicht weiß, was auf ihn zukommt. Also die Fanbasis ist Vincent Kompany jetzt noch größtenteils unbekannt. Er hat jetzt all die jubelnden Fans am Tegernsee erlebt. Die Medienlandschaft wird er wahrscheinlich auch noch nicht ganz durchdrungen haben. Und es ist neues Terrain. Das ist bei Thomas Tuchel ganz anders gewesen. Ich meine, der Mann ist zum Welttrainer gewählt worden. Der war in Chelsea, in Dortmund, in Paris. Es sind alles Top-Adressen. Und dass der sich natürlich getraut hat, ein bisschen offensiver zu sein und auch interessanterweise ja genau in dem Konferenzraum im Seehotel Überfahrt, wo Vincent Kompany aufgetreten ist, ein Jahr davor hat ja Thomas Tuchel schon für Furore gesorgt, als er gesagt hat, ja, also Leon Goretzka, also von seinem Vertrag her, von seinem Standing her, da erwarten wir uns eigentlich schon mehr. Wir werden ihm dabei helfen, aber da muss mehr kommen. Das hätte man jetzt von Vincent Kompany, hätte ich schwierig gefunden.
Ja, ja, klar.
Wenn der nach 9 Tagen Training, oder damals waren es ja 7 Tage Training, gleich so auftritt.
Ja, gut, wie gesagt, Thomas Tuchel war auch in der Saison oder dem,
also er war auch schon länger da.
Vorher schon da. Genau. Also er kannte die Spieler ja auch schon, er hat schon die Meisterschaft gewonnen. In dem Sinne, also war jetzt auch kein neuer Trainer, war jetzt keine Antritts-PK von ihm.
Ja.
Trotzdem, lass uns da ganz kurz reinhören, was Vincent Kompany dann darauf geantwortet hat. Denn natürlich wurde er trotzdem nach gewissen Namen gefragt. Denn es gibt einfach genügend Spekulationen. Auf Englisch hat er geantwortet. Ich hoffe, da sind wir alle dem Englischen etwas mächtigen. Ansonsten übersetzt du gleich einfach nochmal so ein bisschen als Dolmetscher. Ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Zumindest sinngemäß, ja.
Sinngemäß. Das hat er auf jeden Fall zu möglichen Abgängen gesagt.
I understand the question. I really understand. And then we can go through every name. Harry Kane, Musiala, what do I think about Goretzka, Serge Gnabry. I could continue with this for the whole evening. It's not my intention. The one thing I do have, and I do have that experience, is I've played at this level. And not one time has it been the case where And I spoke with Dieter before the press conference and he explained how much it's a sensitive issue, all these names of players in the German press. But to be honest, I'm not going to ich werde mich nicht damit beschäftigen. Keine Chance. Like I said, I played at this level. Not one time as someone said about me, Vincent Kompany is guaranteed to play. And I was a captain. And it was the same for every player that I played with in all those years.
Ja, ganz konkret wurde da gefragt, wie er denn mit Joshua Kimmich plant. Vorher gab es schon eine Frage zum Thema Abgänge. Da hat er gesagt, das ist nicht sein Thema. Uli Hoeneß hat am Sonntag allerdings gesagt, das ist auch Trainerthema.
Wollen wir später nochmal länger drüber reden.
Wollen wir länger drüber reden.
Interessante Aussagen.
Genau, aber in diesem Fall ging es eigentlich um Joshua Kimmich. Und dann hat Vincent Kompany eben gesagt, natürlich könnte ich jetzt über jeden reden, über Harry Kane, über Jamal Musiala und Co., aber das bringt mich jetzt nicht weiter. Hab bitte dafür Verständnis. Wir können gerne über das Spiel reden. Und dann hat er interessanterweise gesagt, ich habe auf dem Niveau hier gearbeitet, ich habe auf dem Niveau hier gespielt. Mhm. Ich kenne solche Spieler und ich weiß, dass die das Beste wollen und wir brauchen sie alle. Mhm. Heißt für mich, jetzt warten wir mal ab. Ich muss mir die Spieler alle mal anschauen. Ich kann einen Joshua Kimmich jetzt nicht auf die rechte Verteidigerposition quatschen oder auf die Sechserposition reden, weil ich habe ihn noch nicht einmal gesprochen, ich habe ihn nicht einmal trainieren sehen und er hat da auf charmante Art und Weise um Geduld gebeten.
Was ich zumindest aber trotzdem noch einen interessanten Nebensatz finde, ist, wo er am Ende ja sagt, du hast es eben angedeutet, ich habe auf diesem Niveau gespielt, ich war sogar Kapitän über viele Jahre von Manchester City und kein einziges Mal hat mir ein Trainer gesagt, du bist gesetzt.
Genau.
Und das finde ich ja trotzdem schon zumindest eine Ansage, jetzt gar nicht in Richtung Kimmich oder gegen den allgemeinen Kader jetzt, wo du sagst, hey Leute, ihr braucht mir jetzt hier nicht anfangen mit irgendwie, ich habe jetzt hier meine erste Elf im Kopf und ich sage euch Elf, das auch, wie Julian Nagelsmann das ja zum Beispiel jetzt im Turnier gemacht hat. Ich gehe da ganz anders an die Sache ran.
Ja, und dafür ist es halt auch viel zu früh. Also letzte Saison oder letzten Sommer 2023, da war es schon ein kleiner Fingerzeig, dass Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz Leon Goretzka, ja, also ich glaube, das war sogar ich. Ich habe ihn gefragt, wie sieht es denn mit Leon Goretzka aus? Könnte es da zum Wechsel kommen? Und er sagt, naja, weiß ich doch nicht, was bis zum 1. September passiert. Und dann kommt das Testspiel gegen Rottach-Egern und die volle Kapelle spielt in der ersten Halbzeit, inklusive Konrad Leimer, der größte Konkurrent von Leon Goretzka. Und Leon Goretzka spielt dann mit den Jungspunden in der zweiten Halbzeit. Das konnte man damals schon ein bisschen schon deuten.
Ja.
Aber jetzt sind die Stars nicht da und es ist alles noch offen.
Alles frisch noch.
Es ist alles frisch und alles, was wir jetzt da hineininterpretieren würden, wäre wahrscheinlich eine Silbe zu viel. Von dem her warten wir mal ab. Aber das gehört ja auch zu diesem Image, das er haben möchte als Arbeiter, dass er sagt, es geht mir nur um Fußball. Grüne Wiese, weiße Linien, eine runde Kugel, 11 Spieler, darum geht es mir. Und nicht, wer kommt und wer geht und so weiter. Ähnlich hat es übrigens Niko Kovac gemacht. Der hat sich auch als harter Arbeiter präsentiert und damals war Uli Hoeneß auch, wie jetzt bei Vincent Kompany, total zufrieden, hat gesagt, wow, endlich wird wieder hart gearbeitet und damals war es auch heiß und auch Tegernsee und so weiter. Beim FC Bayern sind ja immer so Wellenbewegungen. So, jetzt muss hart gearbeitet werden, dann funktioniert es nicht mehr, dann heißt es plötzlich, ja, jetzt brauchen wir wieder eine dominante Idee, dann ist die Dominanz weg und dann jetzt müssen wir wieder
zu den Tugenden
zurück und so weiter. Also alles auch ein bisschen vom Zeitgeist geprägt.
Dann lass uns doch vielleicht mal auf diese grüne Wiese bewegen und jetzt, das war Kompany ein bisschen abseits des Rasens, den wir jetzt besprochen haben. Du hast es dann eben angedeutet, im Training haben wir auch bei Sport1 ein sehr interessantes Video online sozusagen, was wir filmen durften, als wir dort waren, wo er wirklich unglaublich kommunikativ ist. Also das ist jetzt auch nicht nur irgendwie so darüber hinaus, ja, jeder Trainer sollte mit den Spielern reden, ist mir schon bewusst, aber wie häufig er auch sozusagen kurze Unterbrechungen macht und nochmal alle zusammenruft, in welcher Präsenz er da auch rumläuft, schon bemerkenswert für so einen jungen Trainer.
Ja, und er hat auch natürlich einen riesen Staff und lautstarke Unterstützung von diversen Assistenten. Also das darf man auch nicht übersehen. Da ist von der Lautstärke ist da einiges los.
Der Platz, also der ruht nicht auf jeden Fall. Also das ist.
Erinnere dich an das allererste Training, als wir 20 Minuten dabei sein durften und Bram Gers da der Wortführer war und also der hat ständig geredet. Der war danach wahrscheinlich mehr aus der Puste als die Spieler.
Unglaublich stimmgewaltig. Ich musste fast das Atmomikrofon der Kamera runterdrehen, weil es wäre sonst explodiert. Also wirklich sehr, sehr, sehr stimmgewaltig.
Naja, aber es zeigt einfach, die haben alle Bock. Ja. Und die sind froh, dass es jetzt losgeht, weil ich kann mir schon vorstellen, dass du als Trainer Vincent Kompany kommst zum FC Bayern und du musst erstmal warten an der Europameisterschaft und du willst ja was tun.
Natürlich. Dann lass mich noch eine Frage zu diesen vielen Co-Trainern, wurde jetzt auch schon sehr viel drüber gesprochen, oder dem großen Trainerstab und nicht alles Co-Trainer.
Ja, ja, da sind ja auch Zeugwarte und so weiter.
Genau, aber es ist jetzt schon so, dass wenn man dadurch, dass jetzt aktuell auch noch das Team sozusagen von mehreren Jugendspielern aufgefüllt wird, dass beim allerersten Training aber fast nur sozusagen die Etablierten dabei waren und man schon so ein bisschen Vincent Kompany zwischen den ganzen roten Trainingsjacken suchen musste, denn es waren so viele rote Trainingsjacken drumherum auf dem Platz.
Genau, also die Spieler sind ja relativ dunkel gekleidet.
Ganz genau.
Im Training und die alle,
Trainerteam.
Die zum Staff gehören, wie man neudeutsch sagt, die sind so hellrot, so leuchtend, also leuchtender gekleidet.
Wir haben uns da mal durchgezählt. Wir kamen am Ende auf 13 Leute, die da zumindest mehr oder weniger auf dem Platz gerade an Übungen beteiligt waren, sich was angeschaut haben.
Ja, die Zeiten sind vorbei, als Giovanni Trapattoni an der Seitenlinie stand und Klaus Augenthaler die Hütchen aufgestellt hat.
Obwohl ich würde es gerne mal sehen, wie Klaus Augenthaler mal ein Hütchen aufstellt. Aber es ist, vielleicht kannst du das nur noch mal für alle, die da draußen das vielleicht auch verfolgt haben, und 13 hört sich jetzt erstmal gigantisch an. Kannst du das vielleicht trotzdem zumindest nochmal einordnen, was es damit zu tun hat? Wie gesagt, das sind ja nicht alles jetzt Leute, die da jetzt im Alltäglichen da, wie du es eben gesagt hast, Anweisungen reinbrüllen. Aber es ist schon auffällig, dass es aus vielen Ecken sehr laut wird.
Ja, also Fußball ist natürlich mittlerweile auch eine Wissenschaft und dementsprechend 13 Augenpaare sehen mehr als zwei oder drei. Von dem her... Ja, es ist natürlich schon überraschend, wenn so viele Leute auf dem Platz rumlaufen, aber es ist im modernen Fußball wohl mittlerweile notwendig. Und wie gesagt, da hat ja nicht jeder eine Trainingsfunktion.
Ja.
Und Torwarttrainer Michael Rechner haben wir auch noch mit dazu gezählt jetzt bei diesen 13. Also es ist viel, aber jetzt kein Wasserkopf, wo man sagt, um Gottes Willen.
Nicht viele Köche verderben den Brei, wie man so schön sagt.
Nee, weil du hast schon gemerkt, der Big Boss ist Vincent Kompany.
Ja. Wenn der eine Ansage macht, dann von den anderen 12 auch wenig zu
hören. Genau, wir haben im Kollegenkreis geredet, also mit dem möchte man sich nicht anlegen. Und wir haben ja auch über diese berühmten Videos da geredet, Anderlecht und auch Sven Ulreich und Josip Stanisic haben das gestern so ein bisschen durchblicken lassen. Er kann schon seine Meinung durchsetzen.
Du bringst mir wieder die perfekte Überleitung, dann lass uns auch direkt mal Sven Ulreich dazu hören, der so ein bisschen dazu gefragt wurde, was denn die Veränderung unter Kompany bisher ist, beziehungsweise wie seine ersten Eindrücke von ihm sind. Das hat er gesagt.
Ja, ich glaube allgemein so die Grundstimmung, was gegen den Ball auch mal angeht, dass wir die auch aktiv verpressen, dass wir allgemein aggressiver sind in unserem Spiel. Und das sieht man auch im Training vor allem, auch wie er dann uns coacht. Und ja, ich glaube, da ist natürlich immer noch Potenzial nach oben, keine Frage. Also da sind wir erst am Anfang und das müssen wir in den nächsten Wochen dann weiter verfeinern. Ja, sehr klar im Kopf, klare Idee vom Fußball, was er spielen möchte und sehr kommunikativ, spricht viel mit uns, ist auf dem Platz einer, der lautstark den Ton angibt und so würde ich ihn jetzt erstmal für das Erste einschätzen.
Jetzt spricht er davon, von einer gewissen Grundstimmung gegen den Ball, die sich verändert hat. Oder er sagt es ganz genau, wir sind allgemein aggressiv oder wir sollen aggressiver in unserem Spiel sein. Jetzt ist ja schon die Frage, ist damit noch irgendwas gemeint in Richtung früher?
Ach.
Dass man da weniger aggressiv gegen den Ball war?
Ja, aber ich würde das jetzt gar nicht so an Thomas Tuchel festmachen, sondern letzte Saison, die lief einfach nicht gut. Das sieht man ja schwarz auf weiß. Rottach-Egern ist ein großes Schild, da steht nicht mehr Rottach-Egern grüßt den deutschen Meister, sondern da heißt es grüßt den deutschen Rekordmeister. Mhm. Das heißt, man hat die Meisterschaft nicht gewonnen und dementsprechend kann man die vergangene Saison jetzt nicht als Maßstab dessen nehmen, was man bei Bayern München spielen will.
Ja.
Und wenn Sven Ulreich sagt, ja, wir sind in der Hinsicht aggressiver etc., dann ist das ja erstmal nur ein Eindruck und hat mit Thomas Tuchel, glaube ich, gar nicht so viel zu tun, sondern eher mit den Spielern selber.
Dann lass uns doch vielleicht gar nicht auf Thomas Tuchel, sondern auf die Spieler selbst und auf das mit Kompany schauen. Das wurde er ja auch gefragt auf seiner Pressekonferenz, ob er vielleicht dadurch, dass er halt ein Innenverteidiger war über seine ganze Karriere, nochmal einen besonderen Blick auf das Spiel gegen den Ball hat. Also, dass man halt nochmal extra weiß, ne, hey, natürlich ist mir auch das Offensivspiel wichtig, aber mir ist besonders wichtig, was wir jetzt eben die ganze Zeit angesprochen haben, diese Aktivität gegen den Ball, die Aggressivität. Könnte das so ein bisschen sein Markenzeichen da auch werden, so auch ein Markenzeichen der Spielweise?
Ja, es passt zu ihm als Typ, zumindest als Spielertyp und er hat natürlich auch eine körperliche Statur, eine entsprechende, also der, das ist schon raumfüllend, das ist jetzt kein Zwetschgenmännchen, sondern der hat schon eine gewisse Präsenz und ich glaube, also irgendwie passt das ganz gut zusammen von Spielstil, wie er sich gibt und was er für eine körperliche Präsenz hat, also das, aber wir werden sehen, wie sich das dann wirklich auf dem Platz dann darstellt. Jetzt geht's gegen Düren, weiß ich auch nicht so recht, wie man das einschätzen soll, dieses Spiel, dann kommen die Stars zurück, die bei der Europameisterschaft im Viertelfinale ausgeschieden sind, also auch die Deutschen, dann geht's nach Korea gegen Tottenham Hotspur, da weiß man auch nicht, wie die drauf sind, also wir müssen noch lange warten, bis wir mal ein Spiel wirklich ernsthaft analysieren können.
Ich habe mir das hier tatsächlich gar nicht aufgeschrieben, aber das ist eine Frage, die mir jetzt gerade mal so kommt. Du spielst jetzt gegen Rottach-Egern. So, als erstes, dann hast du Düren.
Kannst du nur verlieren, weil du hast schon gegen Rottach-Egern über 20 Tore geschossen. Ja. Jetzt sind es nur in Anführungszeichen 14. So.
Dann hast du Düren. Wie gesagt, das sind alle Spiele, die du auch ein bisschen vor der Haustür machst, wo du, ne, das hat ja auch einen gewissen, gestern die Fannähe, Autogramme, es hat die andere Bedeutung, verstehe ich absolut, ist auch vollkommen richtig. Ja. Wenn du in die vielen glücklichen Kinderaugen gestern gesehen hast, die da viele Autogramme abgestaubt haben am Montag auch schon, dann weißt du, warum du es machst. Trotzdem jetzt nur sportlich gesehen, dann hast du die Südkorea-Reise, über die wir ganz kurz reden können, denn das sind tatsächlich nur 5 Tage, du wirst dabei sein, fliegst mit, spielst dort gegen Tottenham, also hast von Düren als nächstes Tottenham. Ich wurde mal so groß, dass ich immer dachte, der Fußball in der Vorbereitung bedeutet so ein bisschen, du steigerst dich, aber du steigerst dich peu à peu. Und das ist ja eine Steigerung, die ist fast auf 200%. Also das ist ja dann die Frage, okay, ist es am Ende, macht es inhaltlich so viel Sinn? Also ich verstehe jeden Aspekt dahinter, ich verstehe auch die Asienreise wirtschaftlich, genauso wie ich die Tegernsee-Reise gesellschaftlich verstehe. Aber was macht es sportlich?
Gute Frage. Also gestern hat ein Kollege gesagt, so toll ist die Vorbereitung auf das Pokal-Erstrundenspiel gegen Ulm nicht. Also da ist noch viel Wundertüte dabei, hängt aber meines Erachtens auch mit dem Terminkalender zusammen. Ja. Also früher war doch bei großen Turnieren, war am 5., 6., 7., 8. Juli war Finale. Jetzt war das Finale am 14. Juli. Champions League-Finale war früher Mitte Mai, diesmal glaube ich war es am 1. Juni.
1. Juni.
Also, das ist eine Menge Holz und es wird immer alles mehr zusammengestaucht und du musst tatsächlich froh sein, dass du den Supercup nicht spielen musst.
Ja, dass du noch eine Woche länger hast, wo du zumindest fliegst ja auch nochmal nach London, also spielst du zweimal gegen Tottenham.
Genau, spielst nach London, das sind ja diese Spiele, die auch mit dem Transfer von Harry Kane in Verbindung stehen, also ja, ich glaube, eine optimale Vorbereitung sieht anders aus. Aber die Grundqualität der Spieler ist ja da. Ja,
natürlich, selbstverständlich. Wie gesagt.
Und die liegen ja nicht alle faul auf der Haut und essen jeden Tag 2 Burger, sondern die ernähren sich ja auch entsprechend. Also
das ist ein hochprofessionelles Arbeiten, das durften wir jetzt ja auch schon sehen, klar. Ja,
aber alle Bayern-Fans, glaube ich, werden schon bis in den September hinein warten müssen, bis die Maschine rollt. Also das wird kein Selbstläufer.
Wie gesagt, das ist ja eher so das, was ich anspreche, weil ich das sehe. Wir haben jetzt einen unfassbar energischen Trainer erlebt, der wirklich richtig Lust hat, was dieses harte Arbeiten, wir können es jetzt nochmal ein letztes Mal betonen. So, du hast einen Kader auch jetzt ja schon, wo ein Kim da ist, ein Dyer da ist, Goretzka, Gnabry, Pavlovic, also es ist ja nicht so, dass jetzt nur U19-Spieler rumlaufen.
Wobei Gnabry und Pavlovic ja gestern nicht im Kader standen.
Genau. Aber du weißt, was ich meine, also die sind ja trotzdem an sich schon im Training jetzt seit 10 Tagen. Ne? Und du hast einen Hiroki Ito da, über den man zumindest einen Satz mal irgendwie, ist ja der einzige Neuzugang bis jetzt, also es gibt 3 Neuzugänge allgemein, Palinja und Michael Olise noch, der ist ja bei Olympia jetzt dabei, wie gesagt, Palinja hat noch verdienten Urlaub nach der EM und deswegen ist Hiroki Ito der erste und einzige Neuzugang, der bis jetzt dabei ist. Wie hat er dir den wenigen Eindrücken, die wir jetzt so von ihm haben konnten, bisher gefallen?
Ja, also als er da auf das Tor gespielt hat, wo wir standen, hat er 2, 3 Kopfballchancen gehabt und hat sich dann furchtbar geärgert, weil das, also da kann man auch nicht zufrieden sein, wie er die Kopfbälle da gesetzt hat, aber so what? Also da ist es, also bei seiner Vorstellung war ich manchmal ein bisschen enttäuscht, weil die Antworten schon sehr kurz waren und man kein richtiges Feeling von ihm bekommen hat. Auf der anderen Seite Sprachbarriere, Übersetzer und so weiter. Ja. Er hat auch teilweise relativ lang geantwortet und die Übersetzung war relativ kurz. Ich weiß nicht, ob der Übersetzer irgendwie sich gedacht hat, nehme ich nur die Essenz der Aussage und fertig. Genau, lässt sich schwer beurteilen. Aber ich denke, er hat, je nachdem, was auf dem Transfermarkt passiert, schon ja, die Möglichkeit, unter den ersten 11, 12, 13 Spielern zu sein.
Es war halt gestern zumindest schon auffällig, er ist natürlich in der Innenverteidigung der einzige Linksfuß. Ja, und das ist natürlich immer nochmal ein Vorteil, den man hat.
Da gibt es viele Trainer, die großen Wert drauf legen und es gibt einige Trainer, denen es wurscht ist, aber eine Option ist es.
Dann lass uns über eine weitere Option zumindest sprechen, wo wir auch noch einen O-Ton gleich vorliegen haben, denn Josip Stanisic ist auch zurück.
Ja.
Nach seiner Leihe nach Leverkusen, wo er als Doublesieger sozusagen wieder zurückkommt. Und dann haben wir ihn gestern auch noch sprechen können danach in der Mixed Zone und das hat er so ein bisschen darauf geantwortet, wie glücklich er jetzt auch ist, dass er wieder zurück ist und wie auch vielleicht so ein bisschen die Entscheidung ausgefallen ist. Und auf deine Nachfrage glaube ich sogar noch hin, ob er denn vielleicht so ein bisschen als Spion dienen könnte für die Zukunft, wenn es dann gegen Leverkusen geht.
Bayern ist meine Heimat, auch der Verein, deswegen natürlich war das Jahr sehr schön für mich, auch persönlich, aber ich bin froh, wieder zurück zu sein.
Ist das eigentlich der geheime Spion, Vincent Kompany alles über Bayer Leverkusen erklären kann?
Ja, erklären kann ich ihm schon einige Sachen, aber ich glaube, das kommt erst vorm Spiel. Beide Vereine wollten mich haben, ist natürlich umso schöner. Die Vertragssituation war so, dass ich auf jeden Fall zurückkomme zum Bayern München. Und ja, jetzt habe ich natürlich verlängert, deswegen bleibe ich auch hier.
Ja, also um das gesamte Gespräch gestern mit ihm zusammenzufassen, da hat er dann auch betont, gab nicht die Option, dass er in Leverkusen bleibt. Da gab es ja, also Dieter Hoeneß, sein Berater, hat ja gesagt, alles so geplant, dass er zurückkehrt zum FC Bayern München. Zwischendrin gab es dann plötzlich so komische Gerüchte, nee, der will eigentlich in Leverkusen bleiben und Xabi Alonso ist so toll, das mag alles richtig sein, aber er hat dann gestern auch klargestellt, nee, also Bayern war, es war völlig klar, dass ich zurückkehre und man hat ihn ja auch sehnlichst erwartet, muss man auch sagen.
Sofort den Vertrag verlängert auch. Also.
Und dass beide Seiten den Vertrag verlängert haben, spricht ja auch für sich.
Der FC Bayern ist meine Heimat. Das höre ich jetzt schon zum zweiten Mal. Wir haben auch über Pavlovic schon darüber gesprochen, der den ähnlichen Satz gesagt hat. Hört man, glaube ich, ganz gerne am der Sevener Straße. Dass Spieler das auch so betonen nach außen.
Ja,
das
klar. Ist
jetzt nicht nur, dass der FC Bayern ein großer und toller Verein ist, der super Möglichkeiten bietet und ein tolles Gehalt bezahlt. Das ist allen Leuten da draußen klar. Ja. Aber Heimat ist ja dann nochmal ein anderer Begriff.
Ja, und also Pablo, der spielt ja seitdem er 9 ist beim FC Bayern. Oder hat er in der U7 schon angefangen? Keine Ahnung. Sehr, sehr früh. Einstelliges Alter, habe ich mir auf alle Fälle gemerkt. Also wenn der nicht Bayern München verkörpert, wer denn dann? Und das sind ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen, du brauchst eben solche Marken.
Ja.
Und gerade beim FC Bayern, du kannst nicht, also du hast immer den Anspruch, dass du auch bayerische Spieler in deinen Reihen hast. Das gehört zum Selbstverständnis dazu.
Du hast es eben gesagt, der den FC Bayern verkörpert. Das ist die schöne Überleitung eigentlich zum Ende dieses Trainingslager-Themas.
Denn jetzt kommt der Mann, der der FC Bayern ist.
Genau, der ihn lebt, der ihn blutet, der ihn, ich weiß es nicht, also du kannst jede Form, glaube ich, das, also der ihn einfach verkörpert. Uli Hoeneß. Und wir wollen gleich nochmal ganz in Ruhe über einen Auftritt von ihm auch, von vergangenen Sonntag in Seligenporten sprechen, wo du vor Ort warst. Wollen aber, damit wir das Trainingslager am Tegernsee dann auch einen sozusagen Deckel drauf machen können, nur über eine Szene sprechen, die gestern, also am Mittwoch aufgefallen ist. Und da kam er nämlich, wie gesagt, ist ja üblich, er wohnt ja auch am Tegernsee, dass er sich da den Bayern Besuch abstattet, hat sich das Testspiel auch angeschaut und kam an und begrüßte Max Eberl und auch Christoph Freund, die da zusammenstanden und unterhielt sich sehr lange mit den beiden. Und wir hatten ein bisschen die Gelegenheit, mit der Kamera auch draufzuhalten, auch das bei uns online sozusagen nachzuschauen. Und es war an sich ein sehr harmonisches Gespräch, also wir wollen jetzt überhaupt gar nicht so viel reininterpretieren, aber es wurde dann auch irgendwann sehr intensiv, sagen wir mal so.
Man hat gestikuliert.
Man hat gestikuliert und wirft dir schon die Frage auf, also es waren Szenen, ich weiß nicht, wie du sie wahrgenommen hast, die zumindest sehr viel Interpretationsspielraum
aber hatten,
ohne dass wir es jetzt so hochkochen wollen.
Ja, ich meine, da sind natürlich jetzt auch gute Fotos entstanden, die werden dann, wenn du dich vielleicht erinnerst, Uli Hoeneß hat ja letzte Saison auch den FC Bayern beim Testspiel besucht und hat sich dann mit Thomas Tuchel sehr lange unterhalten und da gab es auch eine Szene, wo er mit dem Finger auf Thomas Tuchel deutet und das waren dann die Fotos, die im Februar, März, April nochmal ausgepackt worden sind.
Aus dem Archiv.
Genau, also die Gelegenheiten, wo man die Menschen so abfotografieren oder abfilmen kann, sind natürlich rar gesät. Deswegen waren wir da sehr dankbar, dass Max Eberl, Christoph Freund und Uli Hoeneß da so intensiv miteinander diskutiert haben. Wir waren zu weit, also jetzt wollte ich gerade sagen, wir waren nicht dabei, sondern wir waren dabei, aber wir waren zu weit entfernt, um zu hören, um was es ging.
Ich wollte gerade sagen.
Vielleicht haben sie auch drüber geredet, keine Ahnung, wo es den besten Schweinebraten gibt. Oder?
Das Wetter am Tegernsee, ich weiß es nicht.
Irgendwas. Vielleicht, Christoph Freund ist teilweise vom Hotel zum Trainingsplatz gejoggt in den letzten Tagen. Vielleicht hat ihm Uli Hoeneß auch erzählt, als ich 27 war, da bin ich das in so und so vielen Minuten gelaufen.
Ja, du erzählst mir was von einer Viertelstunde, ist ja peinlich.
Man darf nicht vergessen, Uli Hoeneß war in seiner Jugend Europas schnellster Stürmer. Ja. Kann man sich heute gar nicht vorstellen, weil das Knie war ja dann kaputt mit 27. Ja. Und aber das darf man immer nicht, man redet von den 70er Jahren immer von Beckenbauer und so und Müller, aber dass Uli Hoeneß halt echt eine Granate war, sollte man auch bedenken. Aber der hat natürlich durch seine Managertätigkeit und durch seine Präsidententätigkeit hat der
sein Spielerdasein ein bisschen in den Schatten gestellt.
Ja, genau. Ja. Das kam auch an den angesprochenen Termin am Sonntag auf. Hat ein Fan gesagt, ja, bei Ihnen hat ja das ganze Lebenswerk, die ganze Spielerkarriere total verdeckt.
Ja. Was meint er? Kann er mit leben, oder?
Kann er damit leben, alles okay.
Alles okay. Gibt Schlimmeres. Dann lass uns doch vielleicht ganz kurz auf diesen Sonntag schauen, denn vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen. Es sind seitdem ja unglaublich viele Aussagen. Wir wollen uns gleich auch eine anhören, die da so ein bisschen durch den Raum und durch die Medien fliegen. Was war das überhaupt für ein Termin? Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nicht jeder von da draußen so einschätzen kann. Denn ich jetzt, wir haben das bei Social Media auch sozusagen bei Sport 1 mehrere Aussagen davon sozusagen wiedergegeben. Und ich habe mir so ein bisschen die Kommentare drunter durchgelesen von vielen Bayern-Fans, die geschrieben haben, warum äußert sich der jetzt schon wieder? Also warum, ne, so nach dem Motto, und das ist ja schon die Frage, ja. Was war denn das für ein Termin?
Also grundsätzlich, solche Termine liebt Uli Hoeneß. Ich habe selbst über ein Dutzend dieser Termine erlebt, ob bei Handwerksmessen, Wirtschaftstagungen, Fanclub-Besuche, Sportplatzeröffnungen, Charity-Aktionen. Wenn Zeitungsverlage Jubiläen feiern, dann kommt Uli Hoeneß gerne. Manchmal, ich glaube, jetzt in Seligenporten gab es kein Honorar, aber wenn er nur Honorar bekommt, dann spendet er das gerne. Das ist ihm wichtig, mit seiner Bekanntheit ein bisschen Geld einzusacken für karitative Zwecke. Das war der SV Seligenporten, hat früher in der Regionalliga gespielt. Seligenporten liegt, wenn man von München aus nach Nürnberg fährt, irgendwann mal rechts an der Autobahn. Seligenporten, der Verein, hat jetzt 75-jähriges Jubiläum gehabt und Carlo Wild, Reporter-Ikone vom Kicker, ist da in Funktionärstätigkeit. Und der hat Uli Hoeneß gefragt, Herr Hoeneß, haben Sie nicht Lust, das würde uns sehr, sehr ehren, wenn Sie da Zeit hätten, eine Stunde, eineinhalb, Sonntagvormittag, 11 Uhr, ein bisschen frühshoppen und über Fußball zu quatschen. Und Uli Hoeneß hat gesagt, ja, okay, mache ich. Und eigentlich, ja, angedacht war eine Stunde, eineinhalb, dann hieß es Open End und dann wurden es 3 Stunden in brütender Hitze. Und da ist es natürlich so, wenn Uli Hoeneß 3 Stunden zur Verfügung steht, muss man ihn alles fragen, was den Leuten gerade unter den Nägeln brennt. Und es ist immer wieder beeindruckend, wie die Leute halt auf ihn reagieren. Also da waren 500 Leute, die hingen an seinen Lippen und dann ging es um Trump und Orban und alte Anekdoten hat er noch erzählt und so weiter. Es sind halt nette Termine, aber es geht natürlich auch ans Eingemachte. Und alles, was Uli Hoeneß sagt, hat Relevanz.
Ja.
Und er hat sich schon so ein paar Botschaften nicht zurechtgelegt, aber er hat uns Reporter gesehen. Also es war jetzt nicht so, dass wir aus dem Gullideckel rausgeguckt haben und das Ohr gespitzt haben, sondern der Kollege von der TZ und der Kollege von Bild und ich saßen in der ersten Reihe, ein bisschen weiter hinter von anderen Medien. Also es lag auch Sport1-Mikrofon auf dem Tisch. Also er wusste schon, dass das natürlich jetzt eine mediale Bedeutung hat, wenn er da spricht. Von dem her, das war nichts einfach so dahin geplaudert, wie dann oft bei Twitter, jetzt heißt ja X, behauptet wird, ah, wieso redet er so locker daher. So ist er halt.
Eine Message, die er hatte, die auch den aktuellen Kader bzw. das aktuelle Treiben beschäftigt, war halt das Thema Transfers, wo er relativ deutlich, da wollen wir jetzt auch einmal reinhören, sozusagen Max Eberl und Christoph Freund so einen kleinen Arbeitsauftrag mitgibt und denen sagt, Freunde, wenn ihr nicht verkauft, können wir auch erstmal niemanden mehr einkaufen.
Ja.
Wundert euch nicht, das ist mit einem Atmo-Mikrofon, glaube ich, aufgenommen worden. Also jetzt
ja, nee, das Mikrofon mussten wir auf den Tisch legen, ja. Und weil es gab keine Splitbox für hier alle, die sich mit Ton auskennen. Ja. Und die Tonanlage war grundsätzlich nicht die allerbeste. Aber
man hört ihn, man versteht ihn,
das Inhalt, ist das Problem. Der Inhalt geht jetzt vor Tonqualität.
Dann lass uns auch den Inhalt mal kurz anhören. Das hat Uli Hoeneß zum Thema Transfers in dieser Transferperiode gesagt.
Und wenn jetzt theoretisch gar keiner weggeht, dann haben wir 3 Spieler mehr, dann können wir demnächst mit dem Gelenkbus zum Fußballspiel fahren. Ne? Weil dann haben wir ja 3 Top-Spieler mehr und keinen abgegeben. Das heißt, der Max und der Christoph Freund wissen ganz genau, dass neue Spieler jetzt, von jetzt an, nur dann zum FC Bayern kommen können, wenn vorher der eine oder andere prominente Abgang zu verzeichnen ist, weil der FC Bayern hat keinen Geldscheißer.
Und der Uli Hoeneß wäre nicht Uli Hoeneß, wenn er nicht so prägnante Sätze drauf hätte, wie der FC Bayern hat keinen Geldscheißer.
Ja.
Auch wenn er, auch das hat er ja an dem Termin erwähnt, immer noch ein sehr gutes Festgeldkonto hat. Daran liegt es nicht, aber.
Ja.
Aber Geldscheißer ist nicht da, anscheinend.
Uli Hoeneß kommt ja aus Ulm und Ulm liegt in Schwaben und Uli Hoeneß ist da in der Hinsicht die schwäbische Hausfrau. Es wird nur das ausgegeben, was man wirklich hat. Also, was steckt dahinter? Er hat gesagt, Max Eberl und Christoph Freund wissen ganz genau Bescheid. Also es ist jetzt nichts, was Uli Hoeneß nur über die Medien transportiert hat.
Es ist intern diskutiert.
Sondern es ist intern diskutiert worden und der Aufsichtsrat hat das, so wie es sich gehört, intern dem Vorstand schon mitgeteilt.
Ja.
Ihr habt jetzt 3-mal eingekauft.
3-mal auch nicht zu knapp. Ne? Also
ja, 125 Millionen insgesamt, hat er auch gesagt. Und jetzt muss erstmal wieder ein bisschen Geld reinkommen.
Kommt denn Geld rein, ist ja jetzt die große Frage. Oder durch wen kommt Geld rein?
Ja, bei Matthijs de Ligt stockt das Ganze zurzeit. Ich habe dir ja vor Monaten schon gesagt, auf den Flügeln wird was passieren. Kingsley Coman, Serge Gnabry sind so Namen, die auftauchen. Auch Leon Goretzka kann sich seiner Sache, glaube ich, nicht ganz sicher sein. Wobei Uli Hoeneß bei Leon Goretzka gesagt hat, jeder kriegt eine zweite Chance. Das hat sich jetzt nicht so nach Abschied angehört. Und bei Matthijs de Ligt hat er gesagt, naja, ist noch nichts entschieden. Und also ich glaube, Uli Hoeneß will gar nicht so alles durcheinander wirbeln.
Mhm.
Aber es ist klar, dick eingekauft wird erst wieder, wenn Geld reingekommen ist.
Jetzt sagst du, okay, es hakt überall noch ein bisschen. Ne? Wie gesagt, die Flügelposition, also die Namen, die haben wir jetzt alle seit 4 Monaten, seitdem dieser Podcast besteht, besprechen wir diesen Namen. So, und jetzt ist klar, das Transferfenster noch einen Monat offen, bis zum 31. August. Da kann noch brutal viel passieren. War jetzt DM, was sowieso alles in Stocken bringt. Ne? Der ganze Markt ist noch gar nicht so in Bewegung. Gibt es ja viele Sportvorstände, die das aktuell so ein bisschen lamentieren und sagen, hey Leute, das dauert noch ein bisschen, bis wir da irgendwie richtig vorkommen.
Aber Christoph Freund hat gesagt, bei der Vorstellung von Ito, ihnen war wichtig, dass sie jetzt erstmal frühzeitig einen Aufschlag machen.
Ja.
3 Spieler. Dann ist man schon mal so ein bisschen gesättigt, aber Hunger hat man immer noch.
Ja, muss aber natürlich auch irgendwann den Magen nochmal etwas leeren, ne? Um zumindest wieder Platz für neuen Hunger zu schaffen. Also,
ja. Weil sonst kommen wir bald mit dem Gelenkbus zu den Auswärtsspielen, hat Uli Hoeneß gesagt.
Ganz genau. Es ist ja spannend einfach nur, weil es bringt natürlich die Gerüchteküche weiter zum Brodeln. Also es ist jetzt natürlich Joshua Kimmich immer wieder ein Name, wo viel diskutiert wird. Hat er eine Zukunft, hat er keine Zukunft?
Sprechen wir gleich drüber.
Genau.
Ich glaube, der interessante Punkt ist, dass Uli Hoeneß, also wenn es nicht die europäische Spitzenklasse, wenn das die europäischen Clubs nicht wussten, dass die Bayern verkaufen wollen, jetzt wissen sie es.
Ja.
Und dadurch wird der Markt natürlich, glaube ich, für Max Eberl und Christoph Freund schon schwieriger, weil wenn du einen Spieler auf dem Markt anbietest und dein Gegenüber weiß, der muss jetzt Spieler X loswerden, damit er sich Spieler Y woanders kaufen kann, dann kann ich den schon ein bisschen locken und sagen, du, so viel ist er mir eigentlich nicht wert. Ich zahle 5 Millionen weniger.
Du bringst ja gerade schon ein bisschen die Überleitung, wie auch wenn du es gerade erklärt hast, wie manche Aussagen von Hoeneß in den Kontext zu setzen sind, ne, wie allgemein der Termin in den Kontext zu setzen ist, dass wir jetzt auch, wie gesagt, nicht beim Gespräch dabei waren, wo die beiden jetzt oder die drei am Tegernsee sozusagen fotografiert worden oder gefilmt worden, ne, das alles ja nur ein bisschen Spekulation hat. Und trotzdem bietet er ja weiterhin den Raum für diese Spekulation. Das ist ja nicht so, dass wir uns jetzt alles aus der Nase herausziehen würden.
Ja.
Wie schwer macht er denn damit die Arbeit irgendwie von Christoph Freund und Max Eberl? Oder erschwert er sie gar nicht? Also kann ja auch sein, dass sie sagen, das ist unabhängig davon, dass, aber die Person Hoeneß ist ja jetzt, wie gesagt, auch wir heute sprechen wieder drüber und jetzt nicht, weil uns die Themen fehlen, sondern weil es tatsächlich auf der Hand liegt.
Ich glaube, wenn du die Frage Max Eberl stellen würdest, wie schwer wird's jetzt, dann würde er sagen, gar kein Problem, kriege ich hin. Also
meine hat ihn ja auch sehr verteidigt, jetzt vor kurzem erst.
Ja, eben. Und man darf es nicht überbewerten, aber es bringt natürlich schon Bewegung hinein. Und wir erinnern uns an die letzte Saison, also den letzten Sommer 2023, als Uli Hoeneß da gesagt hat, na jetzt muss dann der Levy aus Tottenham einknicken und der Harry Kane wird jetzt bei uns unterschreiben. Ich kenne Leute, die sagen, das hat den FC Bayern 10 bis 15 Millionen Euro gekostet. Kann man nicht beweisen, aber ich gehe mal davon aus, dass Uli Hoeneß so erfahren ist, dass er weiß, was man öffentlich noch sagen kann und was nicht. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass... Glaubst du wirklich, dass Paris Saint-Germain den Termin in Seligen Porten gebraucht hat,
nein,
um rauszufinden, nicht, dass die Bayern verkaufen wollen?
Natürlich nicht. Es geht auch nicht immer nur um andere Vereine, glaube ich. Es geht ja allgemein, das Transferthema ist das eine, wo du eine Arbeit schwerer machen kannst. Aber es geht ja auch immer noch darum, wie viel Druck übst du auf Personen aus? Ja, hat ja nicht immer nur mit Zu- und Abgängen im Leben zu tun. Die haben ja auch andere Aufgaben rund um den FC Bayern.
Und
du hast es ja eben schön den schönen Satz gesagt, wenn sich ein Uli Hoeneß dort hinsetzt, das kann man gut oder schlecht finden, aber und 3 Stunden über wirklich alles spricht. Und da war am Ende, du hast es eben auch gesagt, Donald Trump und Viktor Orban auch dabei. Da habe ich dich danach auch angerufen und dir gesagt, wie ist das denn jetzt genau gekommen? Also, dass da plötzlich Viktor Orban aufgetaucht ist in dieser ganzen Diskussion. Also,
hätte ich schon lange aus der EU geworfen.
So, gab es dann nichts anderes. Also im sonnigen Schatten von Seligen Porten gab es ja keine anderen Themen, so nach dem Motto. Aber das bedeutet ja, es hat halt wirklich einfach alles Relevanz, was er sagt.
Ja.
Wie gesagt, darüber kann man sich streiten, ob es richtig oder falsch ist, aber es ist so.
Ja, also was man schon sagen muss, er hat jetzt natürlich bei Fans und auch bei uns Medien und bei der Öffentlichkeit schon die Erwartung geschürt, dass Max Eberl jetzt erstmal verkaufen wird.
Ja, so.
Und wenn Max Eberl mal wieder vors Mikrofon tritt, dann wird die Frage natürlich kommen, wie sieht es denn mit den Verkäufen aus? Und die Frage hätte Uli Hoeneß dem Max Eberl ersparen können, wenn er das, was er in Seligen Porten gesagt hat, nicht gesagt hätte. Aber Max Eberl wird es aushalten.
Ich wollte gerade sagen, es ist auch ein cleverer Mann, auch den haben wir jetzt lang genug schon besprochen in den letzten Wochen, aber auch da hat es ja Gründe, warum zum Beispiel ein Max Eberl, der gestern auch da war, sich halt nicht vor so ein Mikrofon danach stellt und wie ich sag mal, wir haben jetzt ja häufig genug auch gesagt, das ist ein sehr kompetenter Mann, der genau weiß, wie man am Mikrofon mal was raushauen kann, aber genauso wie auch was drin behalten kann. Also der jetzt keine Angst vor den Medien hat oder davor zu sprechen.
Nee, überhaupt nicht.
Ja, und es ja trotzdem schon Gründe hat, warum so ein Mensch dann zum Beispiel gestern nicht kommt, weil er genau weiß, ja gut, da sind ein paar Aussagen, ein paar Tage halt, die lasse ich jetzt erstmal ein bisschen ruhen.
Ja, und er hat ja in der Welt am Sonntag ein Interview gegeben und so. Also man darf sich dann auch nicht zu oft vor die Mikrofone stellen. Und das von mir. Dieser Satz
von mir.
Ich wollte
gerade sagen, du bist hinter Mikrofon. Also du bist der das Mikrofon
hält.
Ja,
aber also ich, der immer sagt, die Leute müssen sich oder sollten sich äußern, die müssen das Heft des Handelns im Griff behalten und ihre Version unter die Leute bringen, sagt, man muss sich auch mal rar machen.
Du machst dir selbst das Leben manchmal auch gern schwer. Ne?
Ein
das
Paradoxon.
Für alle übrigens da draußen, kleiner TV-Tipp, wollte ich schon fast sagen, Social-Media-Tipp. Für alle, die sich vielleicht auch mal interessieren, wie sieht eigentlich so ein Arbeitsalltag von Stefan Kumberger, jetzt reibt er sich schon die Augenbraue, ein Arbeitsalltag von Stefan Kumberger aus. Im Laufe dieses Donnerstags wird auf Instagram sozusagen oder auf den Social-Media-Kanälen von Sport1 ein kleines Video auftauchen, wo wir ihn jetzt einfach mal begleitet haben mit einer Kamera.
Heimlich gefilmt, was eigentlich verboten ist.
Aber es ist auf jeden Fall abgesegnet, lasst euch
die
das
die beste Szene
sagen.
Habt ihr nicht eingefangen, ich darf ein bisschen angeben.
Bitte.
Warmschießen des FC Rottach-Egern, Ball prallt am Torwart ab, fliegt übers Tor auf mich zu, ich gehe einen halben Schritt nach vorne, schlänz mein Bein hinten hoch und spiele den Ball mit meiner Fußsohle zurück auf den Platz. 3 Leute haben es gesehen, aber keine Kamera.
lasst euch das da draußen sagen. Mein Kollege Nico Kaufmann und ich haben Stefan Kumberger wirklich auf Schritt und Tritt verfolgt. Und war da, dass da keine Kamera dabei ist, wie gesagt, da bin ich bis heutzutage, mir wurde die Geschichte auch nur zugetragen. Es ist auch komischerweise daraus kein Muskelfaserriss entstanden. Also es ist noch vage, ob das Ganze genauso stattgefunden hat. Aber ich lasse dir die Geschichte jetzt einfach.
Das hat so stattgefunden, so wahr ich hier sitze.
Sehr gut. Also wie gesagt, vielleicht trotzdem... Manche scheint es.
Ich war ja selbst überrascht.
Ja, das glaube ich dir.
Das war ja seit 15 oder 20 Jahren die erste Großleistung von mir in Sachen aktiver Fußball.
Lasst es trotzdem euch da draußen gern, schaut euch das Video an. Wie gesagt, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Was wir hier auch immer so besprechen von dem Alltag, das zumindest auch mal bildlich zu sehen,
ja,
wie du dich da bewegst. Dann lass uns zum letzten Thema kommen. Du hast es eben schon, oder ich habe es angedeutet, du hast gesagt, da sprechen wir zum Schluss drüber. Joshua Kimmich.
Ja.
Wie sieht es denn jetzt aus?
Ja, den habe ich vorher in der Liste nicht genannt, weil ich, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die mit dem Fall vertraut sind, dann möchte Joshua Kimmich den Verein nicht verlassen, sondern er möchte eine faire Chance bekommen unter Vincent Kompany, möchte sich beweisen. Und das hat auch Uli Hoeneß gesagt. Der Joshua Kimmich ist ein vernünftiger Mann, mit dem man vernünftig sprechen kann. Mhm. Da ging es darum, ob man Verträge von Leuten wie Alphonso Davies und Joshua Kimmich auslaufen lassen sollte. Ob man sich das leisten kann, weil man will ja Geld haben, reinholen. Und da hat eben Uli Hoeneß gesagt, das ist ein vernünftiger Mann, mit dem kann man vernünftig reden. Da ging es nur um die Vertragsverlängerung des auslaufenden Vertrages, des 2025 auslaufenden Vertrages. Da ging es nicht um den sofortigen Abschied. Und das haben wir auch immer entsprechend berichtet. Von Spielerseite aus gibt es keinen Grund, den FC Bayern jetzt zu verlassen.
Denn es gibt ja ein paar Gründe, die auch auf dem Platz liegen. Nochmal, Joshua Kimmich ist seit 9 Jahren da.
Ja, also das geht in seine 10. Saison.
Geht in seine 10. Saison. Ist seit 9 Jahren ja auch erfolgreich mit dem FC Bayern, mehr oder weniger, auch als sehr, sehr wichtige Person. Es gibt ja aber auch ein paar weiche Faktoren nebendran. Er hat 4 Kinder, fühlt sich sehr wohl. Es gab jetzt, wie gesagt, die große Doku über ihn, über die wir auch schon gesprochen haben, wo man ja unter anderem sehen konnte, wo sie frisch gebaut ja nochmal haben in München, also ein Haus gebaut haben, dort eingezogen sind mit der sehr großen Familie. Und man schon gemerkt hat, das Wandern, was er ganz gerne mag, drumherum, das ist diese weichen Faktoren, die ja auch Profifußballer erleben sollen da draußen, ihn schon auch am Standort München binden.
Ja, er war jetzt aktuell in den Bergen unterwegs, in den Alpen, gemeinsam teilweise mit Robert Andrich. Also er ist ein Naturbursche und wenn er jetzt in Paris leben würde oder in London, da ist der nächste Berg ein bisschen entfernt. Aber um das ein bisschen auf die ernsthafte Ebene zu ziehen. Ich gehe davon aus und ich glaube, dass Joshua Kimmich an einem Punkt in seiner Karriere ist, wo es nicht mehr um Geld geht.
100%.
Der Mann hat in seinem Leben jetzt schon sehr viel Geld verdient und könnte eigentlich heute aufhören, Fußball zu spielen und es würde
immer noch ein schönes Leben.
Es würde trotzdem noch reichen für 2 warme Mahlzeiten. Was ich damit sagen will. Ich glaube, dass Joshua Kimmich jetzt vor allem bei neuen Vertragsverhandlungen darauf schauen wird, welches Gesamtkonstrukt kann mir der FC Bayern bieten. Ob er auf Geld verzichtet, weiß ich nicht, weil es ist unter Fußballern schon so ein bisschen ein Thema, wer verdient wie viel und wenn man da Einbußen macht, dann sieht es jetzt nicht unbedingt gut aus, aber der Mann ist 29, wird 30 und ist über den Punkt hinaus, wo es ums Geld geht. Sondern dann geht es darum, was kann ich mit den FC Bayern noch erreichen? Wie steht der Kader da? Mhm. Was denkt der Trainer über mich? Kann ich vielleicht irgendwann mal Kapitän dieses großen Vereins werden? Mhm. Weil das Ende der Karriere von Manuel Neuer steht nicht bevor, aber es ist in Sichtweite.
Ja.
Fühlt sich meine Familie hier wohl? Ich habe hier 4 kleine Kinder. Klar, die kann man jetzt quasi noch entwurzeln, weil so klein, dass sie noch nicht irgendwo im Kindergarten sind oder so. Aber habe ich wirklich ein Haus gebaut in München, um dann eine Wohnung in Paris zu beziehen?
Mhm.
Eher nicht. Also ich glaube, dass Joshua Kimmich in den anstehenden Vertragsverhandlungen oder in den anstehenden Gesprächen deutlich machen wird, was ihm wichtig ist und dann die Bayern entscheiden müssen, ob sie ihm das bieten können.
Es gibt ja aber auch noch zumindest noch eine weitere Kehrseite der Fragen, die man sich als Joshua Kimmich stellen kann, möchte ich nochmal eine neue Erfahrung machen in meiner Profilaufbahn. Wie gesagt, ich habe jetzt wäre meine 10. Saison beim FC Bayern auf dem allerhöchsten Niveau. Dagegen ist nichts anzumerken. Und trotzdem siehe später einen Robert Lewandowski zum Beispiel an, einen David Alaba, die ja dann auch rund um die 30, Lewandowski schon ein bisschen älter, auch nochmal erkannt haben. Ich habe ja auch alle 9-10 Jahre beim FC Bayern gespielt, alle Art von Erfolg gehabt. Und jetzt möchte ich zumindest später auf meine Karriere nochmal zurückblicken können und wissen, ich habe nochmal in Spanien, Barcelona, Real und so weiter. Jetzt ist beim FC Barcelona als Beispiel ein deutscher Trainer da, den Joshua Kimmich auch selber ganz gut kennt.
Ja, vielleicht denkt sich aber Joshua Kimmich auch, ich warte erstmal ab, das erste Jahr, wie das da drüben bei Hansi Flick läuft.
Ja, alles möglich. Ich sage ja nur, ja. Wir gehen ja so langsam in die Schritte, wenn er nochmal den Vertrag verlängern sollte, nur für den Fall, dann beendet er seine Karriere beim FC Bayern, bin ich mir sehr sicher. Ja, dann hast du nochmal einen 3-4-jährigen Vertrag, bis du dann irgendwann 33, 34 bist. Also, du hättest jetzt diesen Sommer die Chance, du hast eine gute EM gespielt. Ja, auf der Rechtsverteidigerposition muss man wirklich sagen, also absolut solide, wie er das gemacht hat, wie er sich auch wie er in dem Team funktioniert hat. Wie gesagt, ich habe immer noch vom geistigen Auge, wie er da in der Luft steht, vom 1-1 gegen Spanien. Also das war im dritten Stock, das war Cristiano Ronaldo-mäßig, wie er da hochgesprungen ist.
Ja gut, aber für Cristiano Ronaldo ist der dritte Stock ein was anderes.
Für Joshua Kimmich-mäßig der dritte Stock, wenn man die Körpergrößen vergleicht. Da, wo Joshua Kimmich war, da ist Ronaldo mit einem kleinen Hopser. Und trotzdem, das heißt, du hättest jetzt ja dieses Jahr die Chance, nochmal diesen Schritt zu. Natürlich kannst du es auch nächstes Jahr machen, den Vertrag auslaufen lassen.
Ja, aber ich glaube, daher kommt auch die Entspannung von Joshua Kimmich, weil er weiß, er ist in einer guten Verhandlungsposition. Weil er ist im besten Fußballeralter, kann auch einen großen Vertrag bekommen. Es gibt Interessenten an seiner Person. Von dem her geht, glaube ich, eher ganz entspannt in diese Gespräche, die da anstehen mit dem FC Bayern. Aber ich persönlich glaube, dass es ihm um weiche Faktoren geht, weil er hat natürlich einen sehr gut dotierten Vertrag. Der ist 2021 damals verlängert worden, unter dem Eindruck der Tatsache, dass man 2020 die Champions League geholt hat.
Ja.
Und da kann man jetzt sagen, ja, Hasan Salihamidzic, der hat dem Geld hinterhergeworfen, aber gut, so war, das sind wir wieder beim Thema Zeitgeist.
Ich wollte gerade sagen, wenn du da 6-7 Titel holst in einem Jahr, also dann bist du auch aktuell das Maß aller Dinge in dem Zeitpunkt gewesen.
Genau, und ich traue es Joshua Kimmich zu, dass er sagt, okay, zahlt mir einfach das, was bisher bezahlt wurde, aber bietet mir eine gute Perspektive, dann bleibe ich nochmal 2 Jahre.
Wir werden es uns auf jeden Fall anschauen, wird weiterhin heiße Themen hier zu besprechen geben. Wie gesagt, ab jetzt wöchentlich sind wir wieder da und verfolgen den FC Bayern. Und das führt mich auch zu meiner allerletzten Frage von heute. Dann wollen wir ja auch einen Strich drunter machen.
Ja.
Denn in der nächsten Woche gibt es sozusagen eine Folge, das ist was ganz Neues für die Bayern-Woche. Denn wir beide nehmen auf unterschiedlichen Kontinenten auf. Es gab schon mehrmals, dass wir in unterschiedlichen...
Ich saß schon in Franken und du hier in Oberbayern.
Ja, ob das unterschiedliche Kontinente sind, das dürfen andere beurteilen da draußen.
Unterschiedliche Welten,
genau, das trifft es vielleicht.
Spaß beiseite, ja, ich werde in Korea sein.
Ja, und das führt mich jetzt zu meiner Frage, hast du dein Koreanisch schon ein bisschen aufgebessert?
Ich habe beim koreanischen Konsulat, als ich ein Journalistenvisum besorgen musste, habe ich gefragt, was Danke heißt.
Ja.
Aber ich habe es vergessen.
Gut, das ist schon.
Aber der Flug dauert, glaube ich, 10,5 Stunden.
Da hast du noch ein bisschen Zeit.
Da werden wir noch ein bisschen Zeit haben, nicht nur irgendwelche seltsamen Filme anzuschauen, sondern auch ein bisschen Koreanisch zu lernen. Jetzt, ja. Ich sehe gerade hier, das ist, passt, wie Arsch auf Eimer gerade kam, der Reiseplan.
Siehst du.
Vom FC Bayern. Und der Flug dauert 11 Stunden.
Ja, gut.
Und der Rückflug, weil wir gegen den Westwind anfliegen, dauert 12 Stunden 50.
Freust du dich schon auf die Reise?
Ich habe ein gutes Nackenkissen. Mich kann überhaupt nichts zerstören.
Und jeder, das darf ich so erzählen, jeder, der mit dir auch schon mal geflogen ist, der weiß, du kannst auch in jeder Position einschlafen. Also das ist kein Problem. Du warst in der Mitte gesessen, glaube ich, auf dem Rückflug von Madrid zwischen zwei Menschen. Ich saß auf der rechten Seite, links jemand anderes, die beide auch einen gewissen Körperbau mitbringen, also wo weniger Platz in der Mitte da war. Und das hat nicht lange gedauert.
Ja, ich bin ja nur 1,74 Meter oder 75. Ich habe zum Fliegen habe ich die perfekte Größe. Also ich komme überall hin und passe auch überall rein. Da gibt es ja so Riesen und Hünen, die haben es echt schwer.
Manche sind einfach schon von Geburt an für diesen Job geboren worden. Des Vielfliegers.
Schauen wir mal, wie der Flug wird. Also, ich gehöre Gott sei Dank, es gibt einen Kollegen, ich nenne den Namen nicht, der hat furchtbare Flugangst. Habe ich auch gesagt. Falscher Job.
Ja, 11 Stunden Flug, dann ist es hart tatsächlich.
Ja.
Wir werden es auf jeden Fall nächste Woche uns dann hören. Wie auch immer wir es zeittechnisch machen, darüber sprechen wir noch in Ruhe. Aber ihr werdet dann wieder die Folge bekommen, dann mit Live-Ausdrücken aus Korea. Also viel näher.
Wir haben ja, ich glaube, 7 Stunden Zeitversatz.
Das kann gut sein. Ich habe mich damit...
Ja. Ja. Seoul, also Südkorea, die Republik Korea ist 7 Stunden voraus.
Wir freuen uns, oder ich freue mich drauf, dich dann dort zu hören, dass du uns ein paar Eindrücke von vor Ort lieferst. Damit war es das von heute. Ich glaube, haben wir wieder so ein bisschen was abgearbeitet, was die letzten Tage rund um den FC Bayern passiert ist. Danke dir dafür.
Bitte, bitte.
Und macht's gut.
Macht's gut. Servus da draußen.
Ciao, ciao.